Berlin.
Bei Capitalize Me geht es darum, dass wir Menschen, die prinzipiell in Aktien Interesse haben, in Aktien zu investieren, um sich ein Vermögen aufzubauen, die möchten wir an Investitionen heranführen. Das heißt, wir möchten das Suchen und das Finden und dann auch das Bewerten von Aktien so einfach verständlich wie möglich machen und dieses Thema eben der breiten Masse zugänglich machen. Gerade in Zeiten, wo privater Vermögensaufbau immer wichtiger wird, denken wir, dass wir damit auch einen Beitrag an die Gesellschaft zurückgeben können und wollen eben so vielen Menschen wie möglich befähigen, in Aktien zu investieren.
Berlin.
Willkommen zu dem Interview-Podcast direkt aus Berlin. Der Gastgeber Wolfgang Patz hier in Berlin. Mit interessanten Gesprächspartnern für alle und
Berlin, die Hauptstadt der Welt.
Moin und herzlich willkommen im Hauptstadt-Podcast. Heute zu Gast Thorsten Konrad itself. Moin Thorsten.
Moin Wolfi, schön, dass ich da sein darf.
Thorsten, es ist mir eine Freude, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast. Du wohnst ja am Ostkreuz, es ist genau 2 S-Bahn-Stationen entfernt.
Und genau 2 Minuten von dir entfernt, wo du wohnst, also der Weg war nicht so weit, aber ja, hab gerne auf mich genommen.
Für alle, die sich jetzt fragen, Mensch, was kann denn der Thorsten so und woher können sich denn Thorsten und Wolfgang vielleicht kennen, weil das macht jetzt gerade so, glaube ich, schon den Anschein für den einen oder anderen. Thorsten und ich kennen uns schon, wie lange jetzt, Thorsten?
Boah, ich weiß gar nicht, ich bin seit 9 Jahren jetzt hier, du bist schon ein bisschen länger da, ne? Du bist fast so über 10 Jahre schon in Berlin, krass lange Zeit. 14 Jahre. Ich glaube, wir haben uns damals über meine erste WG in Berlin kennengelernt, in der du tatsächlich auch erst einziehen wolltest.
Genau, richtig, ja. So haben wir uns kennengelernt und seitdem sind wir sehr, sehr gute Freunde und Thorsten war sein ganzes Leben lang, solange ich dich kenne, im Angestelltenverhältnis und hast jetzt vor einem halben Jahr hast du, glaube ich, einen Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Und darum soll es heute gehen, denn deine Firma heißt Capitalize Me. Vielleicht kannst du mal ganz kurz so einen Elevator-Pitch hier hinlegen.
Ja, vollkommen richtig. Bei Capitalize Me geht es darum, dass wir Menschen, die prinzipiell in Aktien Interesse haben, in Aktien zu investieren, um sich ein Vermögen aufzubauen, die möchten wir an Investitionen heranführen. Das heißt, wir möchten das Suchen und das Finden und dann auch das Bewerten von Aktien so einfach verständlich wie möglich machen und dieses Thema eben der breiten Masse zugänglich machen. Gerade in Zeiten, wo privater Vermögensaufbau immer wichtiger wird, ich muss dir nicht sagen, Rentenlücke und Unsicherheit, was das Vermögen und die Vorsorge im Alter angeht, denken wir, dass wir damit auch einen Beitrag an die Gesellschaft zurückgeben können und wollen eben so vielen Menschen wie möglich befähigen, in Aktien zu investieren.
Okay, und das wird später Thema sein? Aber zu Beginn kannst du dich auch dieser wirklich knallenden Frage nicht entziehen. Was gefällt dir an Berlin und was nicht?
Was gefällt mir an Berlin? Ich finde es immer noch faszinierend, trotz dass es auch schon 9 Jahre sind, die Unterschiedlichkeit der Stadt. Also immer wenn ich in Charlottenburg irgendwie einsteige und nach Friedrichshain fahre, dann kann ich es irgendwie fast schwer greifen, dass dieselbe Stadt ist. Aber auch die Unterschiede innerhalb eines Bezirks. Zum Beispiel, wenn ich jetzt am Kotti bin und dann über die Brücke über den Kanal auf und hinten geht der Gräfekiez an, der wunderschön ist. Und diese Facetten, die Stadt hat und auch diese knallharten Unterschiede in den Menschen, die da leben, auch in der Art, wie man dort lebt, von den Restaurants. Ja, diese Unterschiede, die faszinieren mich und auch die unmittelbare Nähe, die trotzdem diese Großstadt zum Wasser hat. Also auch wir hier vom Ostkreuz, keine Ahnung, wenn wir zum Müggelsee fahren wollen, um ein bisschen Wasserfreiheit zu genießen oder einen Fahrradausflug zu machen, dann fahren wir da 3 Stationen, sind am Wasser und können uns da stundenlang aufhalten und Fahrrad fahren zum Beispiel oder baden gehen. Die Abwechslung finde ich schon sehr schön. Was gefällt mir nicht? Dass man überall anstehen muss. Zumindest bei den coolen Sachen immer überall anstehen muss. Egal, ob das jetzt irgendwie ein geiles Restaurant ist, das bei uns Friedrichshain aufgemacht hat, oder ob es ein Club ist, das natürlich dann auch getrieben durch die Touristen, die dann auch in die Clubs gehen, in die wir auch gerne wollen als Berliner. Das bin ich schon beim zweiten Punkt, dass die Stadt auch manchmal zu überlaufen ist von Touristen. Und vor allem, aber da kannst du auch gleich nochmal deine Wahrnehmung sagen, vor allem habe ich auch immer den Eindruck, vor allem bei den jungen Menschen, dass sie auch die Stadt immer nur so auf dieses Feiern und die Party reduzieren. Wobei man sich auch mal vor Augen halten muss, dass Berlin irgendwie so eine Metropole und eine Hauptstadt ist mit einer der jüngsten und interessantesten Geschichten, die es zu bieten gibt, so in Europa meiner Meinung nach. Vor allem, wenn man dann denkt, als wir beide geboren sind, dann stand hier noch irgendwie eine Mauer, die die Stadt geteilt hat. Ne? Und das kommt mir meiner Meinung nach immer oftmals ein bisschen zu kurz, wenn vor allem junge Menschen an Berlin denken.
Aber ich glaube, so tagsüber, wenn die zum Feiern nach Berlin kommen, ich glaube, tagsüber machen die auch Kultur beim Ausnüchtern wahrscheinlich, dann noch so ein kleines Sterni auf dem Weg und dann laufen sie dann diesen Mauerpfad entlang und lesen sich ein paar Schilder durch. Ich glaube, die geben sich schon ein bisschen Kultur, aber Ja, gut, man kann es denen auch nicht verübeln, ne?
Im Vordergrund steht es nicht. Ja, den jungen Menschen kann man es zum Teil nicht verübeln, ja, vor allem, wenn sie es in jeder Stadt nicht so ausleben können,
ja, vielleicht. Ja. Ja, aber das mit in Restaurants und Bars und so, du hast recht, habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass man schon irgendwie, also über am besten sollte man irgendwo reservieren und das nimmt dann ja auch oft diese Spontanität einfach,
ja,
ne, dass man
richtig reservieren muss. Ja, ich weiß gar nicht, du hattest mir vor kurzem erzählt, dass du mit deiner Freundin beim Cocodrillo warst. Mhm. Wie lange hast du den Besuch vorher geplant?
Ja, ein paar Wochen, ne? Ja.
Und dann warst du irgendwie zu so einer, genau, dann warst du an einem Freitagabend da, wo es dir vielleicht gar nicht so gepasst hat, weil du, wie gerade schon sagst, eben spontan das meistens irgendwie gar nicht möglich ist, ne?
Aber dann gibt's da auch so Läden, keine Ahnung, Lüchener Straße am Helmholtzplatz, da gibt's halt auch ein paar Restaurants, ein paar sind knacke voll, aber manche, das ist halt auch gehende Leere, da ist irgendwie so ein afrikanischer Laden oder ein Inder und, oder hier in der neuen Bahnhofstraße, da ist ja auch die beiden am der Rahmenladen, dann der Sushi-Laden. Dann ist ja dieser eine Mexikaner und dann, der ist ja wohl immer leer gefühlt.
Der Pizza- und Burgerladen, der neue, der ist auch immer leer und passen halt wirklich voll und passen wirklich leer. Das sind dann, keine Ahnung, sind diejenigen, die da nichts mehr bekommen, gehen in die Läden, wo es dann...
Vielleicht sind das so diese paar Durchfall- oder Magen-Darm-Rezensionen auf Google, die die Leute abschrecken.
Das kann auch sein, ja.
Okay, Thorsten, wenn du Besuch aus der Heimat kommst, ich nehme es jetzt mal vorweg, Frankenland... Oberbayern.
Wie jeder schon gehört hat wahrscheinlich.
Ja, genau.
Nach den ersten Worten.
Obwohl die Mutter von Sophia, die hat, ist in Russland aufgewachsen und Leute sagen zu ihr, oder haben sie schon Leute gefragt, ob sie denn aus Franken kommt.
Ja.
Wenn man es eher so rollt.
Genau. Das liegt daran, dass in Russland und auch in den ostdeutschen Ländern man das eher auch ziemlich stark rollt und das ist eben so ein sprachliches Merkmal bei uns in Franken, unter Ober- und Mittelfranken. Und ja, schwierig das rauszubekommen. Ich sage immer, ich bräuchte einen Logopäden, um das rollende R nicht mehr sprechen zu müssen. Gleichzeitig ist aber auch irgendwie so eine Sache, die ein bisschen für Authentizität
ja,
sorgt.
Das hat Charme, Thorsten. Das ist toll an dir. Ich mag das.
Und man auch irgendwie auch so seine Heimat auch dann ein bisschen mit sich trägt noch weiterhin.
Ja. So. Okay. Du trägst ja auch deine Heimat mit dir, wenn du zum Beispiel im Biergarten gehst und mal ein Helles bestellst oder ein Hefeweizen, ne? Das ist ja, oder wenn wir im Späti sind, dann guckst du immer auf deine lokalen Helden aus der Heimat, ob es sie da gibt. Was sind das denn deine Lieblingsbiersorten aus der Heimat, die es im Späti in Berlin zu kaufen gibt?
Ja, erstmal fand ich das total erstaunlich. Das war auch so eine Sache, die ich an Berlin so nicht kannte. Ich bin damals, ich glaube, mit 2 Kästen Bier von zu Hause nach Berlin gefahren. Weil ich dachte, hier gibt es keine guten Biere und gehe dann in den ersten Späti und mir gedacht, was zur Hölle ist hier los? Da ist eine größere Auswahl als bei uns zu Hause an den bayerischen Bieren, eine größere Auswahl als selbst in Bayern. Ja, bei uns im Frankenland, ich komme aus Würzburg, da geht es eher um Wein. Wir hatten früher immer viele Brauereien, jetzt weniger Brauereien, mehr Wein. Deswegen sind die gar nicht so meine Heimat, die ich mag, sondern eher so München und das Alpenvorland. Aber da trinke ich gerne ein Andechserbier oder ein Tegernseer her. Augustiner gar nicht mehr so gerne. Ich, keine Ahnung, das ist mir aus der Flasche auch irgendwann ein bisschen zu viel geworden, ein bisschen zu überhyped geworden. Vom Fass immer noch gerne. Und auch Gösser geht nicht mehr. Also ich weiß nicht, es gab mal so eine Gösser-Phase, die hatten wir, glaube ich, auch, wo wir uns öfters mal einen Gösser gezogen haben. Aber das geht mittlerweile, glaube ich, gar nicht.
Das ist ja wie so ein Radler, ne?
Ja, das ist ein Radler, aber das ist so süß und so massig dann auch. So.
Also bei Radler denke ich mir auch, entweder ich will ein Bier und will ich halt auch die 5% haben, weil nach so einem langen Tag ohne viel Essen knallt das erste Bier halt auch. Und das hast du beim Radler irgendwie nicht.
Nee, das hast du nicht, ja.
Und das hast du nur mal so, wenn du, ich weiß nicht.
Wenn du mal richtig Durst hast im Sommer und was Erfrischendes willst, dann geht ein Radler. Aber ansonsten bin ich da schon auch bei dir.
Thorsten, wenn du Besuch aus der Heimat bekommst, aus dem Frankenland, das ist Oberbayern, ne?
Nein, das ist Frankenland, das ist ja nicht Bayern, das ist Franken. Also deswegen Unterfranken, da komme ich her, das ist Würzburg. Und dann gibt es noch Oberfranken, das ist die Bamberger Gegend und Mittelfranken, das ist Nürnberg. Und für alle, die sich immer gefragt haben, wie das Unter-, Ober- und Mittel zustande kommt, das richtet sich nicht nach der geografischen Lage, sondern es richtet sich nach der Lage des Mains. Also der Main entspringt in der Nähe von Bamberg, das heißt am Obermain, dann kommt der mittlere Teil, da liegt dann so Nürnberg dran und am unteren Teil vom Main liegt Würzburg und die Gegend, deswegen dann Unterfranken.
Ah ja, okay, gut. Wenn du Besuch aus der Heimat bekommst, nach Berlin, du hast meinetwegen einen Tag Zeit, was würdest du den Leuten in Berlin zeigen? Das kann auch eine Thorsten-like-Tour sein.
Ja, das kommt immer ein bisschen drauf an, was sie schon gesehen haben von Berlin, also ob sie schon mal da waren oder nicht. Wenn sie noch nicht da waren, dann mache ich auch gerne das volle Programm. Ich bin total begeistert von der Stadt und wie gerade schon gesagt, was sie auch geschichtlich zu bieten hat. Deswegen gehe ich auch mit meinen Freunden, die noch nicht da waren, auch gerne zu den klassischen Touri-Orten. Und ich habe mir da auch schon ein bisschen so ein Wissen angeeignet, dass ich noch was dazu zählen kann. Das macht mir Spaß. Das mache ich dann auch sehr gerne, wie gesagt. Ansonsten, wenn sie schon mal da waren, gehe ich gerne irgendwo hin in Bezirke und Orte, wo sie nicht kennen. Ich kann, lass lass mich ein bisschen durch Kreuzberg treiben oder auch Neukölln. Tempelhofer Feld finde ich auch ganz cool und die Kieze vorne dran und nebendran. Aber auch hier in Friedrichshain, der Markt am Boxi, da ein bisschen chillen, dann ein bisschen spazieren gehen, irgendwo einen Biergarten setzen, solche Dinge.
Okay. Thorsten, wir beide leben ja in Friedrichshain. Und jetzt würde ich mal gerne von dir wissen, deine Top 3 Restaurants in Friedrichshain.
Meine Top 3 Restaurants. Ich gehe sehr gerne ins Il Retrivo. Das ist eine Pizzeria. Da sind wir vor kurzem vorbeigelaufen. Das mit so vielen Stickers. Ich gehe da gerne rein. Zum einen, ich finde die Atmosphäre da sehr entspannt. Das hat so ein bisschen was Wuseliges. Vielleicht auch so ein bisschen Baratmosphäre. Und wirkt auf mich immer sehr authentisch. Essen ist gut. Und ich habe da auch gute Erinnerungen dran, weil ich da die ersten Treffen mit meiner Freundin hatte und mit der auch sehr oft drin war. Und gehe da auch immer noch gerne rein.
Ich habe mir auch sagen lassen, dass ihr da sehr bekannt für seid, dass ihr immer den Negroni austrinkt.
Nee, den trinke nur ich. Okay. Meine Freundin trinkt dann eher Weißwein. Aber ja, der ist dann immer vor dem Essen mit dabei. An zweiter Stelle, ich mag auch, es gibt so einen Pastenladen, der ist auch in der Wühlestraße. Und kein Pastenladen, so ein türkischer Laden, da gibt's türkisches Frühstück, aber der hat unter anderem auch Lemon, genau. Unter anderem auch Pasten und Manti und solche Sachen. Finde ich auch cool, da mit Leuten hinzugehen und dann irgendwie den Tisch voll zu machen und ein bisschen Dinge zu teilen. Und zuletzt gehe ich auch immer gerne asiatisch essen. Ich war mal in Shanghai im Auslandssemester, habe da irgendwie auch die asiatische Küche geschätzt und vor allem die Suppen geschätzt. Und deswegen bin ich immer für eine Ramen oder für eine Pho oder sonstige chinesisch-asiatische Nudelsuppen bin ich immer auch zu haben.
Oder, was mir gerade einfällt, Glory Duck. Ja, die glorreiche Glory Duck, wo die Enten, wenn du so durch die Küchenluke schaust, wo da irgendwie, keine Ahnung, 25 Enten hängen.
Die hängen da, ja. Und die waren sogar auch mal auf Vox bei so einem, wo immer Restaurants vorgestellt werden. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Sendung hieß. Und haben die auch gezeigt, wie die diese Enten auch vorher aufblasen und wie die dann backen und dann auch zur Schau stellen. Ich glaube, die hängen da auch irgendwie 24 Stunden oder sowas, dass die dann am Ende dann goldbraun und glory-like, wie der Name schon sagt, auf den Teller dann kommen, ja.
Thorsten, was sind deine Lieblingsbars in Berlin oder in Effein?
Findest du in Friedrichshain gibt's so richtige Bars?
Also Kneipen, Bars.
Eher
also
Kneipen, oder?
Ich weiß auf jeden Fall, waren wir da nicht letztes Mal mit Till, wo dann diese so ein bisschen Wohnzimmereinrichtung war am Boxi. Die finde ich eigentlich ziemlich cool. Irgendwie hat's was.
Ja, das ist eine der, also eine richtig klassische Bar, da tue ich immer mal schwer in Friedrichshain. Also es gibt so viele so Raucherkneipen und Bierkneipen. Ne? Deswegen so eine richtige Bar, finde ich, meiner Meinung nach gibt's hier nicht. Aber ich gehe prinzipiell, wenn ich was trinken gehe, dann gehe ich oftmals in die Kneipen, wo auch Fußball läuft. Bin ein großer Fußballfan, wie du weißt. Und da gibt's dann das Hops & Barley's, das neben dem Fußballer noch ein gutes Bier hat und selbst braut. Oder auch das Fargo, das ist sehr entspannt am Boxi. Oder die Dachkammer. Dachkammer ist ein Klassiker, geht immer, zwar immer sehr voll, aber ist trotzdem auch irgendwie auch immer cool da. Okay.
Gut, und jetzt noch zum Abschluss deine Lieblingsclubs. Deine Clubzeit ist ja nicht ganz vorbei, vielleicht doch, aber was waren deine Lieblingsclubs?
Also es wird deutlich weniger als Clubbing, vor allem jetzt auch in der Phase, wo du hast angekündigt, wo wir ein Unternehmen gegründet haben und da doch viel Zeit dafür drauf geht und man auch älter wird, ne, und es nicht mehr so wegsteckt, wie wir beide früher. Aber wenn ich mal weggehe, dann gerne auch tagsüber. Du hast gerade gesagt, dass es bei dir vielleicht am Wochenende ansteht, Sisyphus irgendwie brunchen und dann nachmittags in Sisyphus gehen. Finde ich cool, macht Spaß und du bist am nächsten Tag noch fit. Mhm. Das wäre eines, das immer geht, nur nicht zu einer Zeit, wo man 1,5 Stunden anstehen muss. Da habe ich dann auch wieder keinen Bock drauf. Das Süße war gestern, einfach weil es auch direkt um die Ecke ist, war ich früher oft, würde ich jetzt auch immer noch hingehen.
Das müssen wir auf jeden Fall mal wieder machen.
Ja. Können wir gerne tun.
Mal machen.
Was nicht mehr geht, ist so, wo wir früher waren.
Soda.
Ja, richtig. Soda oder alte Kantine. Ich glaube, damit würdest du mir jetzt nicht mehr
Ich war letzte Woche in der alten Kantine mit meinen Jungs, die zu Besuch waren aus der Heimat.
Und Klassiker.
Ich muss sagen, Thorsten, auch da würdest du dich noch wohlfühlen. Also es war
vom
wirklich
Alter her, oder?
Gemischt, ja, gemischt. Klar, großer Anteil Anfang 20 bis Mitte 20, würde ich sagen, aber auch viele, die vielleicht Mitte 40 waren. Gab es ein paar mit Kopftuch, die herumgelaufen sind. Und dann noch ein paar leuchtende Sterne wie uns dazwischen, ja. Genau.
Ja, ich kann mir die Gruppe schon gut vorstellen, der unterwegs war, ja.
Das war der Berlin-Teil, Thorsten. Jetzt geht's ans Eingemachte. Du kommst aus Bayern. Kannst du mal ganz kurz so vielleicht so in 1-2 Minuten deine Kindheit, Jugend umreißen, wie du aufgewachsen bist da in deiner Heimat? Was für ein Gefühl ist, in Bayern groß zu werden?
Ja, also man muss ja immer Bayern und Franken differenzieren. Ich glaube, das sind tatsächlich noch zwei unterschiedliche Identitäten und die Franken sehen sich nicht wirklich als Bayern. Und wenn die Bayern fragst, gehören die Franken dazu, dann sagen sie nein. Also es teilt sich irgendwas so, die Donau teilt das Ganze so. Okay. So als kurze. Naja, das ist nicht so, dass man sich da als ein Bayern fühlt, sondern Franken sind dann schon ihr eigenes Völkchen. Ich bin da aufgewachsen. Würzburg ist die Würzburger Gegend ist eine sehr ländliche Gegend. Würzburg hat 120.000 Einwohner und alles drumherum hat an Städten höchstens so 12.000 bis 15.000 Einwohner. Und das ist dann, deswegen ist Würzburg für uns immer auch die Großstadt gewesen. Und ich bin in einem Dorf von 1.200 Einwohnern aufgewachsen, circa. Ja, meine Kindheit war sehr behutsam. Eine Schwester, die Schule, wir hatten eine Schule im Dorf, die war 100 Meter entfernt. Ich war eigentlich früher nur draußen, in einer Siedlung aufgewachsen, wo auch andere desselben Alters waren. Wir haben viel draußen gespielt. Ich konnte mich selbst gar nicht beschäftigen, also Lego oder sowas hatte ich nie. Ich war immer nur draußen, Fußball gespielt. Fußball war ein sehr großer Teil meines Lebens. Hab das dann auch nach dem Abi zu Hause da noch intensiv weitergemacht, habe dann auch in der Nähe noch studiert, dass ich noch weiter betreiben kann. Und irgendwann kam dann die Anfrage meiner Firma, in der ich eben auch dual studiert habe und dann auch jahrelang war, am Ende waren es mit Studium fast 10 Jahre, kam die Anfrage, willst du nicht nach Berlin gehen? Wir hatten da einen guten Job, die haben sich damals umstrukturiert, war eine super Stelle, die mir da angeboten wurde und ich habe damals schon irgendwie gemerkt, ich kann jetzt nicht mein Leben lang zu Hause bleiben oder ich kann mir das nicht vorstellen und immer nur von der Arbeit zum Fußball, das dreimal die Woche, dann am Wochenende irgendwie durch halb Bayern reisen, weil die Auswärtsspiele irgendwo in Bamberg waren oder im Süden von Bayern und dein Leben nur nach Arbeit und Fußball und der Heimat ausrichten. Und ich habe schon gemerkt, ich muss da irgendwas verändern mal. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, die Firma hat das so gerochen. So entweder, okay, wir müssen ihm jetzt irgendwas anbieten oder er geht. Tatsächlich wollte ich meinen Master in Mainz machen und hätte dann gekündigt. Aber da sind sie mir zuvor gekommen und haben dann gesagt, hey, hast du nicht Bock auf die Stelle in Berlin? Musste ich aber schnell entscheiden. Und am Ende habe ich dann binnen 3 Tage entschieden, dass ich es machen werde. Hab's auch bisher nie bereut und bin auch bei der Firma vorerst noch geblieben, 2 Jahre. Und habe dann aber den Job gekündigt, weil mir ja die Möglichkeiten, die Berlin sich mir eröffnet hat, was Jobs angeht, auch die Inspiration, die man von Leuten bekommen hat, wie zum Beispiel du, der sich selbstständig gemacht hat oder andere Freunde und Kollegen, die in spannenden Berufsfeldern waren und auch immer ihren Job mal wechseln, stand ich halt vor der Frage, bleibe ich für immer in dieser Firma, in der ich schon 10 Jahre war, oder mache ich nochmal einen Cut, fange nochmal gewissermaßen von neu an, genauso wie du. Du hast ja auch einen Cut gemacht und nochmal von neu angefangen und ja, hab das dann durchgezogen und mein Master noch hier gemacht und nochmal komplett auf Null gestellt.
Was hast du parallel zum Master gemacht? Da warst du ja auch in Shanghai, hast du erzählt, ne?
Ja, genau. Ich war für ein Auslandssemester in Shanghai. Ich wollte unbedingt ein Auslandssemester machen, weil ich es eben zur Bachelorzeit nicht gemacht habe und wollte dann irgendwie ein Land, das mich kulturell maximal herausfordert. Ja. Und ich dachte mir halt so, okay, viele haben mich gefragt, warum Shanghai, bist du verrückt, oder nach China, aber ich dachte mir, okay, ich war damals Ende 20 und habe mir gedacht, gut, wenn mir es nicht gefällt, ich bin jetzt keine 21 mehr und ich werde es nicht vor Heimweh heulen, ja. Dann weiß ich, dass es 5 Monate sind und dann habe ich die Erfahrung gemacht und dann bringt es in meinem Leben auch weiter und ich, wie gesagt, ich wollte diese maximale kulturelle Herausforderung und habe es auch nicht bereut, es war eine sehr coole und spannende Zeit.
Wie würdest du deine Zeit in Shanghai in 3 Sätzen zusammenfassen?
In 3 Sätzen? Ja, das erste Mal leben in einer Großstadt mit riesen Hochhäusern. Ich habe meine WG im 16. Stock, hatte ich mein WG-Zimmer im Blick über die Skyline, das war ziemlich geil. Ja, chinesische Kultur voll in die Fresse. Also man hat irgendwie 2 Monate gebraucht, man sich dran gewöhnt hat. Als man sich dran gewöhnt hat, war es aber so, dass man dann schon auch Bock drauf hatte, das auch ein bisschen länger zu leben, sodass die 5 Monate am Ende wirklich auch zu kurz waren. Und es waren jetzt keine 2 Sätze, aber noch eine Ergänzung dazu. China als Land ist, glaube ich, bei uns im Bewusstsein maßlos unterschätzt. Weil was man an Möglichkeiten hat, dort zu sehen, von Gebirge über Flusslandschaften zu Städten, zu Kultur, das ist Wahnsinn. Und wir waren eigentlich fast genauso viel unterwegs, wie dass wir uns die Shanghai-Sachen angeschaut haben. Ich habe danach immer drüber nachgedacht, wieso das bei uns aber nicht auf dem Schirm ist, obwohl es total offensichtlich ist. Weil China ist kein klassisches Reiseland für uns. Aber gleichzeitig ist so ein Riesenland, das muss ja zwangsläufig irgendwelche landschaftlichen Reize haben und Dinge, die man anschauen kann. Es kann ja nicht irgendwie so riesig sein, das ist alles langweilig. Und das ist mir damals so bewusst geworden, dass es ziemlich underrated ist, aber auch underrated ist, weil man auch sauschwer da irgendwie ein Visa bekommt und da irgendwie 2, 3, 4 Wochen entspannt reisen kann. Das ist halt alles mit sehr viel Aufwand verbunden und deswegen vielleicht auch nicht das klassische Reiseland, obwohl das definitiv das Zeug hätte, eins zu sein, meiner Meinung nach.
So, und dann hast du deinen Master in der Tasche gehabt und dann hast du ja quasi einen neuen Job angefangen. In welche Richtung ging das?
Genau, ich habe einen Master. Während des Masters habe ich auch noch ein bisschen rechts-links geschaut, über Werkstudentenstellen. Habe dann am Ende aber meinen Master in einer kleinen Beratung gemacht. Oder keine kleine Beratung, in einer Beratung gemacht und mich dem Thema autonomen Fahren und geteilte Mobilität, Mobilität der Zukunft gewidmet. Fand ich mega spannend. Hätte ich auch gerne weitergemacht tatsächlich, aber, und das weißt du auch, damals die Phase während Corona, ich hatte meine Masterarbeit ziemlich genau zum ersten Lockdown abgegeben, hatte eigentlich eine Zusage bei dieser Firma, weil das alles ganz gut gelaufen ist, aber wie du weißt, damals wurde alles wegen der maximalen Unsicherheit, die diese Pandemie mit sich gebracht hat, alles an Stellen gekürzt, Einstellungsstopps verhängt und somit wurde mir meine zugesicherte Stelle dann auch gestrichen und dann saß ich erstmal da und hab mich geärgert, dass ich wieder so ein geiles Timing hatte bei der Abgabe der Masterarbeit. Aber ja, musste es dann akzeptieren. War natürlich sehr schwer, was zu finden. War dann am Ende aber sehr happy, dass ich in einer kleinen Beratung war mit coolen Leuten, die sich um digitale Transformation, digitale Produkte und Digitalisierung allgemein gekümmert hat. Wir waren ein sehr cooles, eingeschworenes Team von 15 Personen mit einem netten Office in der Weinmeisterstraße in Mitte. Und das hat schon zweieinhalb Jahre gut Spaß gemacht.
Okay, und wann kam das erste Mal dieser Gedanke auf, als du in dieser Beratung gearbeitet hast, ich mache jetzt mal übermorgen eine App, wo ich anderen Leuten Hilfe zur Selbsthilfe gebe, um in Aktien zu investieren?
Also der Gedanke, sich selbstständig zu machen, der war schon immer präsent bei mir. Und ich habe damals im Studium Dominik kennengelernt, einer meiner Co-Founder jetzt. Und wir haben dann uns relativ gut kennengelernt und das hat sich zu einer sehr festen und starken Freundschaft entwickelt auch und haben da die ganze Lernphase miteinander verbracht und das war immer mal so der Gedanke, hey, immer drüber geredet, das wäre voll geil, wenn man irgendwie so ein eigenes Unternehmen hätte und wir hatten beide so diese romantische Vorstellung davon, mit einem guten Freund eine Idee zu haben, die man dann Stück für Stück weiterentwickelt und die dann von einem kleinen Pflänzchen dann immer weiter wächst und sich entwickelt und zu einem florierenden und gut gehenden Unternehmen dann aufgebaut wird. Die Vorstellung ist immer noch sehr romantisch, aber das ist am Ende oftmals gar nicht so, weil das Gründen mit sehr viel Disziplin, mit harter Arbeit, mit Rückschlägen, mit Resilienz verbunden ist und man braucht schon ein sehr dickes Fell, um das auch immer wieder Stück für Stück durchzuziehen, sich von Meilenstein zu Meilenstein zu hangen und alle Rückschläge auch zu akzeptieren und immer wieder nach vorne zu schauen. Also so ganz romantisch ist diese Idee von der Gründung mit einem Freund nicht und auch die Freundschaft wird auf eine harte Probe gestellt, weil man ja durch dick und dünn geht, weil man vielleicht auch andere Vorstellungen hat von dem, wie das Produkt vielleicht ausschauen soll, weil man andere Vorstellungen davon hat, wer was einzubringen hat an Zeit und Leistung und wie schnell es vielleicht auch gehen muss und da wird vieles auf die Probe gestellt. Und wir waren am Ende auch nicht nur zu zweit, wir waren auch noch zu dritt, was auch notwendig war, um das Thema auch schneller voranzutreiben. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, das war nicht dieser eine Moment in meinem letzten Job, wo ich sage, jetzt baue ich eine App, sondern es war ein Prozess zu sagen, hey, es wäre geil, wenn man eine Idee hätte, die man mit Freunden zusammen voranbringt, ein Team, das sich committet, diese Idee voranzubringen. Und dann war irgendwann der Punkt da, wo man sagt, okay, jetzt macht man das in Vollzeit. Aber da kann ich gleich noch was zu sagen. Prinzipiell hatten wir mehrere Ideen. Viele davon haben wir wieder verworfen. Und bei einer sind wir eben hängen geblieben. Und das war eben das Thema, wie können wir Menschen ermöglichen, selbstständig und eigenständig und auch unabhängig, ohne auf Freunde und Bankberater zu hören, die man im Zweifel gar nicht leiden kann, eben in Aktien zu investieren.
Und welche anderen beiden Ideen hatten es noch in die Top 3 geschafft?
Eine Idee war, wir dachten uns, dass wir die Regionalität von Produkten, von Lebensmitteln vom Land in die Stadt holen wollten. Das heißt, wir wollten kleinere Erzeuger auf dem Land unterstützen, dass sie einen Zugang bekommen, ihre Erzeugnisse in der Stadt loszuwerden. Ich meine, vor allem in einer Stadt wie Berlin, wir sehen an den ganzen Dents und Biomarkts, die es zahllos gibt, dass die Nachfrage nach regionalen und Bio-Lebensmitteln da ist. Und die auch zum Beispiel über Märkte natürlich auch bedient wird, ne? Aber wir glauben, dass es dennoch viele, oder wir hatten den Eindruck, dass es immer noch viele kleinere Händler draußen gibt, die irgendwie den Zugang in die Stadt, denen das fehlt. Die machen vielleicht ein paar Kisten Kartoffeln, aber deswegen fahren die nicht in die Stadt. Und wir wollten eine Plattform schaffen, wo die ihr Angebot einfach bequem einstellen konnten und die Menschen in der Stadt dann dieses Angebot beziehen konnten. Dann hätten sie noch vorstellen können, hey, ich bin Bauer Rudolf, ich pflanze die und die Kartoffeln an, hier ist mein Feld, sozusagen mache ich das schon, das ist meine Familie, sich authentisch darstellen und dann das da anbieten und die Menschen können es dann beziehen. Der Punkt war nur der, dass der logistische Aufwand, der dahinter steckte, weil wir hätten dann, wer holt die Sachen ab, wie werden sie verschickt, wie werden sie verteilt, der wäre so groß gewesen, dass das Kapital dafür einfach und der Aufwand dafür uns in dem Moment viel zu groß erschien, obwohl wir glauben, dass die Nachfrage da schon da gewesen wäre, dass man bei kleinen, richtig kleinen Erzeugern Dinge bezieht. Okay. Das war ein Punkt. Und der andere Punkt, andere Idee war noch die, es gab mal, wir haben überlegt, die Cookies, die man jetzt akzeptiert, ich weiß nicht, viele machen das ja irgendwie widerwillig, so ein Cookie zu akzeptieren. Manche machen es, weil sie genervt sind, andere machen es, weil sie gar nicht wissen, was dahinter steckt. Wir hatten mal überlegt, ob wir damit irgendwie so ein Payback-System einführen. Das heißt, immer wenn du irgendwie Cookies akzeptierst, hat es ja irgendwie einen Mehrwert für die Unternehmen, weil die dadurch ja tracken können, was passiert. Und gleichzeitig wollten wir auch diejenigen, die dann die Cookies zulassen, auch einen Mehrwert irgendwie bieten. Und wir dachten, okay, das wäre so eine Win-Win-Situation für beide. Immer wenn man Cookies zulässt, gibt es irgendwie so Punkte dafür und die kann man im Reward-System dann irgendwie einlösen. Aber da hat dann Google irgendwas gemacht. Ich weiß gar nicht, ob sie es jetzt schon umgesetzt haben, wo wir gesagt haben, zu gefährlich, weil die Macht von Google, wenn sie eine Sache dann irgendwie umsetzen, zu hoch, und deswegen haben wir es dann auch gelassen.
Gut, an welchem Stand seid ihr jetzt mit Captize Me?
Wir sind an dem Stand, dass wir jetzt seit 2 Monaten die App auf dem Markt haben, im App Store haben, leider nur für iOS und nicht für Android, und haben da jetzt eben die Strecke abgebildet, die Unterstützung vor dem Kauf der Aktie anbietet. Das bedeutet, wir haben so ein Aktienmatching, das heißt, wenn du auch Aktien suchst, kannst du einstellen, wie hoch soll das Risiko sein, wie hoch soll die wirtschaftliche Qualität des Unternehmens sein, heißt, wie stabil soll es sein, wie hoch sollen die Dividenden sein, wie fair soll der Preis für die Aktie zum Beispiel noch sein. All solche Dinge kannst du einstellen und kannst dann auch noch Sektoren und Länder, aus welchem Land es kommen soll. Und dann werden dir eben Aktien angezeigt, die genau zu deiner Einstellung passen, also ähnlich wie auf Tinder. Und die Funktionalität ist auch gleich. Das heißt, du siehst erst so eine Swipe-Karte, da siehst du die eine Übersicht vom Unternehmen über die wichtigsten Kennzahlen, die du auch gerade ausgewählt hast. Und du kannst dann prinzipiell auch wischen, wenn du jetzt schon weißt, okay, das Unternehmen, das taugt dir nicht, weil es vielleicht irgendwie aus der Rüstungsindustrie stammt, oder Tabakindustrie, was viele nicht wollen, dann kannst du es wegswipen. Oder du kannst jetzt mit einem Swipe nach rechts dann auf die Watchlist swipen, das weiter beobachten. Oder du kannst tiefer reingehen und dann Informationen zum Unternehmen holen. Und auch da haben wir das versucht, so einfach und verständlich wie möglich aufzubauen. Prinzipiell haben wir nur 3 Kennzahlen, über die du dir einen Überblick verschaffen kannst zur Aktie. Das ist die wirtschaftliche Qualität, also wie stabil ist das, wie solid ist es aufgestellt. Das Risiko, wie stark ist es in den letzten Wochen und Monaten geschwankt, die Aktie. Und dann auch noch die Marktstimmung, für wie viele Anleger ist die Aktie gerade interessant oder nicht interessant. Und so kannst du dir über diese 3 Scores sehr schnell einen Überblick verschaffen. Zusätzlich haben wir dann noch solche schönen Sachen wie eine KI-Prognose, wo wir ausrechnen auf Basis der Vergangenheit, wie könnte sich der Kurs in den nächsten 100 Tagen entwickeln, aber auch einen fairen Wert. Da schauen wir danach, okay, wie sind die prognostizierten Gewinne des Unternehmens für die Zukunft, und rechnen darauf den Wert des Unternehmens runter und schauen, ist der Wert im Vergleich zum Preis der Aktie gerade im Verhältnis. Und so haben wir ein paar Faktoren, wo wir der Meinung sind, dass auch unerfahrene Anleger und Interessenten, die in Aktien investieren wollen, sehr schnell einen Überblick bekommen, welche Aktien für sich selbst relevant sein können.
Aber ich glaube, das müsste ja eigentlich auf viel Zuspruch stoßen.
Stößt auch auf Zuspruch. Also wir haben, wir sind gerade auch in einer Finanzierungsrunde. Das heißt, wir müssen da irgendwie verschiedene Tests machen, vor allem marketingseitig, mit welchen Maßnahmen können wir welches Userwachstum generieren und das dann eben im Pitchdeck verarbeiten, dass wir dafür dann Geld bekommen. Und wir sehen, dass wir haben es mit Influencern Werbung gemacht auf Instagram, und das hat zweimal sehr gut geklappt. Das heißt, wir haben denen dann unsere Screenshots geschickt, die haben Beiträge gemacht und Stories gemacht, und die Leute sind schon drauf abgefahren, sodass wir in den ersten Wochen zu 2700 User haben gerade, und die sind auch sehr regelmäßig auf unserer App, und wir stehen mit denen auch eng im Austausch, um zu fragen, hey, wie funktioniert das, fühlst du dich damit gut, was würdest du noch wünschen, wo können wir uns noch verbessern, und so haben wir da einen guten Start hingelegt, wir sind zufrieden, wollen aber jetzt auch noch einen Schritt weitergehen.
Ja, und der sieht wie aus?
Das, was wir jetzt gemacht haben, das war eigentlich nur so eine Vorstufe dafür. Das ist jetzt alles, was vor dem Kauf der Aktie passiert. Wir wollen prinzipiell aber den Kauf nach der Aktie noch viel stärker auch in den Vordergrund rücken. Also worum geht's am Ende des Tages? Dass sich Menschen ein Aktienportfolio aufbauen, das sie langfristig halten und, wie eingangs schon erwähnt, dann auch für eine Altersvorsorge nutzen können. Und deswegen wollen wir ein Portfolio-Management einführen. Das heißt, wir wollen die Depots, wenn jemand schon ein Depot hat, wollen wir die zu uns reinholen. Die Broker wie jetzt Trade Republic zum Beispiel anbinden. Dann hast du dein Depot bei uns in Capitize. und wir machen dann Analysen zum Depot. Wir haben die ganzen Bewertungen zu jeder Aktie bis in die kleinste Bilanzkennzahl rein und können dann Analysen dazu machen. Hey, welches Risiko hat dein Portfolio zum Beispiel? Welches Potenzial hat dein Portfolio noch auf Basis fairen Werts? Wie stabil ist dein Portfolio in Bezug auf die wirtschaftliche Qualität der Unternehmen, die da drin sind? Also wir können ganz viele verschiedene Analysen machen und können so, je nachdem, was sich jemand für sein Portfolio wünscht, zum Beispiel langfristige Geldanlage, können wir genau sagen, du bist mit deinem Portfolio gerade auf dem richtigen Weg, oder können sagen, du musst da und da noch was verändern, oder wir geben ganz konkrete Hinweise, kauf mal in dem Sektor noch was, kauf in dem Land noch was, kauf mal Aktien aus dem Bereich und können das wiederum mit unserem Matching verbinden. Und das Matching zeigt dann die ganzen Aktien an, die jetzt genau perfekt zu deinem Portfolio passen.
Und wie kritisch ist das? Also, dass ihr, ich spreche da keine konkreten Empfehlungen zu einer spezifischen Aktie aus, aber wie verhält sich das damit?
Kritisch ist es in dem Sinne nur, dass man ab einem Zeitpunkt X, wo man automatisierte Anlageberatung macht, es geht am Ende des Tages eine Beratung, da muss man sich mit der BaFin auseinandersetzen und braucht ja von der BaFin eine gesonderte Lizenz, dass man das tut. Das ist ein bisschen aufwendiger. Brauchen wir mit dem, was wir gerade haben, nicht. Da haben wir, die BaFin weiß, dass wir das machen. Die hat uns auch genehmigt, was wir tun. Die Genehmigung war aber nicht so aufwendig, als wenn wir wirklich eine Anlageberatung in 1 bis 2 Jahren vielleicht durchführen, auf eine automatisierte Art und Weise. Und da müssen wir uns tatsächlich noch mit der BaFin auseinandersetzen. Aber das ist der einzige kritische Punkt, den man da berücksichtigen
muss. Und die, also ihr zapft quasi Trade Republic an. Wir haben da eine Schnittstelle, auf die ihr zugreifen könnt. Das ist gewollt von denen.
Ja, das kann nicht jeder, das kann man nicht einfach so. Also es gibt zum einen Anbieter, die stellen diese APIs, das sind die Schnittstellen, die stellen die zur Verfügung. Dafür muss man dann was bezahlen. Es gibt aber auch Anbieter, wir haben es vorgestern mit einem Broker gesprochen, die rücken ihre API-Doku raus, sodass man das auch selbst bauen kann, die Schnittstelle zu den Brokern. Aber da musst du mit den Brokern Kontakt aufnehmen und die müssen wissen, was du damit machen willst, und die müssen dir die Doku dann geben.
Aber was ist der Mehrwert zum Beispiel für Trade Republic? Die zapfen es an, ihr sagt, Portfolio ist gut oder könnte man noch ergänzen? Dann zeigt ihr die Ergebnisse an von Aktien oder was auch immer jetzt gut wäre, und dann würden die auf Trade Republic gehen und die spezifische Aktie dort suchen und dort kaufen. Also eigentlich win-win-win. Ihr quasi macht nicht die Schotten dicht und sagt, ihr habt getrennte Apps, sondern habt irgendwie auch eine kleine Symbiose am Start.
Prinzipiell kann man dann auch sich strategische Partner suchen, wenn es jetzt Trade Republic wäre, oder es gibt ja andere noch, ne? Scalable, Finanzen.Zero Zero zum Beispiel, oder eToro, gibt es ja viele verschiedene, man muss halt schauen, mit welchen man dann irgendwie Partnerschaften eingeht. Aber ja, prinzipiell hat der Broker was davon, weil wir ja die Leute aus unserer App, die können wir dann, die Trades, die machen wollen, und wenn sie ihr Portfolio weiter zum Beispiel, die können wir ja auf die Broker weiterleiten. Die würden uns dafür sogar noch Provisionen geben. Und am Ende würden wir dann wieder zurückholen zu uns über die Depotanbindung, und so wird man einen Kreislauf schließen, so kaufen die Aktie, machen Portfolio-Management, dann wird das Portfolio wieder erweitert, werden wieder Aktien gekauft, sodass es für beide eigentlich, wie du schon sagst, eine sehr angenehme Win-Win-Situation ist in dem Sinne, ja.
Und wie sehr grenzt ihr euch zum Beispiel von Trade Republic oder Scalable oder was auch immer ab?
Ja. Gute Frage. Wir grenzen uns ab, also wir sind ja kein Broker, bei uns kauft man keine Aktien, aber hast du einen von denen, hast du ein Depot? Ja, wenn du bei Trade Republic eine Aktie analysieren willst und bewerten willst, dann siehst du in der Regel ja nur einzelne Kennzahlen, wie zum Beispiel, da steht dann KGV, 52 Wochenspanne, EBIT, Umsatz, solche Dinge, ne? Die stehen prinzipiell alle nur isoliert und alleine da. Du weißt im Zweifel, aber also ich würde mal sagen, du bist kein Profi, du würdest jetzt nicht wissen, ob ein KGV von 12 jetzt gut ist oder nicht. Und welchen Anreiz jetzt ein KGV von 12 setzt, für dich eine Aktie zu kaufen.
An dieser Stelle muss ich sagen, jeder sollte einen Erik haben.
Nee, was ich damit sagen will, ist, da stehen isolierte Kennzahlen, die breite Masse kann mit denen irgendwie nichts anfangen, ne? Und die kann irgendwie aus Basis dieser Kennzahlen nicht sagen, kaufe ich die Aktie oder kaufe ich sie nicht. Ja. Die meisten Leute wollen investieren, aber viele wissen nicht wirklich, wie man investiert. Und wir wollen eben das Wie stärker im Vordergrund drücken. Wir wollen dieses KGV und die einzelnen Kennzahlen in übergeordneten Zusammenhang bringen und wollen das so darstellen, dass man daraus Dinge ableiten kann, auch wenn man kein Profi ist. Und die Profis können prinzipiell bei uns in der App auch noch so tief reingehen und können sich das KGV am Ende auch anschauen, wenn sie da Bock drauf haben. Ne? Das kann jeder das machen, was er will. Wir gehen aber zunächst mal mit dem leicht verständlichsten Ansatz, und jemand, der tiefer reingehen will, der soll tiefer reingehen.
Und wenn du jetzt mal euren unternehmerischen Fortschritt in den nächsten 2 Jahren, also immer halbjährlich abgrenzen müsstest? Was sagst du, wo bist du in einem halben Jahr oder wo seid ihr in einem halben Jahr?
In einem halben Jahr haben wir die Portfolioanalyse eingebaut, haben einen Android-Entwickler eingestellt und haben ein Funding erreicht, das uns ermöglicht, dass wir 1,5 Jahre in Ruhe an Capitalize arbeiten können, ohne wieder auf Investoren zugehen zu müssen. Und wir haben ein Produkt, das zeigt, dass man damit auch Umsätze generieren kann.
Und wo seid ihr in einem Jahr?
In einem Jahr sind wir auf dem Markt für Investment-Apps sehr bekannt. Man weiß, wenn man als Anfänger oder auch Fortgeschrittener in Aktien investieren möchte und sich ein Portfolio aufbauen möchte, dann ist Capitalize eine sehr gute Wahl. Wir haben viele relevante Broker bei uns und an unsere App angebunden, dass viele ihr Depot auch zu uns schieben können. Wir haben die ersten Mitarbeiter eingestellt. Die Android-App ist auf dem Markt, was viele auch worauf viele schon warten auch. Und ja, letztendlich haben wir auch, und das gehört natürlich zum Unternehmertum auch dazu, haben wir eine hohe Nutzerbasis und einen guten Anteil von denen sind auch als Bezahlkunden mit dabei.
Und in 2 Jahren?
In 2 Jahren machen wir uns dann Gedanken, wie wir das automatisierte Portfolio-Management einführen. Das, was ich vorhin eben gesagt habe, dass man seine Kriterien einstellen kann und dann kriegt man ganz genau von uns gesagt, was man tun muss, um langfristig Vermögen aufzubauen, um kurzfristig Vermögen aufzubauen, je nachdem, was man gerade möchte und sind dann sowas Ähnliches wie ein Robo-Advisor, aber keine Blackbox, weil beim Robo-Advisor gibst du einfach nur dein Geld rein und du siehst gar nicht so wirklich, was da passiert, sondern wir sagen einfach, okay, stell die Kriterien ein, wir sagen dir, was du eigentlich tun müsstest und hast du aber selbst noch die Entscheidung, ob du es dann wirklich machst oder nicht.
Und in 2 Jahren habt ihr dann auch euren unternehmensinternen Podcast.
Und der Host könnte?
Wolfgang Patz sein. Sehr gut, ja, ist doch top. Alles erreicht, was ich jetzt hier wollte aus dem Interview. Geil. Okay, was können jetzt die Leute da draußen tun? Jetzt für Capitalize Me? Also was du jetzt für die Leute tun kannst, ist ja schon mal klar. Oder was ihr für die tun könnt. Aber was können die jetzt tun, um aktiv zu werden?
Im besten Fall ladet euch die App, geht auf den App Store, sucht nach Capitalize.me, Capetize, der Name kommt von, ich habe das glaube ich schon mal gesagt, ne? Capitalize, Capital und Appetize und Zusammensetzung und dadurch dann Capitalize, mach mir Appetit aufs Investieren. Also im besten Fall geht in den App Store, ladet euch die App und nutzt den jetzigen Stand fleißig und gebt uns Rückmeldung zu dem, was euch fehlt, was ihr noch möchtet. Wir haben auch so eine Funktion drin, wo man auch dann eben Feedback geben kann und auch Verbesserungsvorschläge melden kann und das sind einfach die wichtigsten Themen gerade, dass wir uns und unser Produkt weiterentwickeln können und gleichzeitig aber auch eine User-Anzahl haben, die stetig wächst, weil es zum einen für den Forschungs Produkt gut ist und für uns als Gründerteam auch enorm für Motivation sorgt, dann zu sehen, dass auch die User wachsen und dass wir zufriedene User haben und dass sie auch mit uns interagieren.
Also ich werde die Links in die Shownotes packen. Zum App Store für iOS und ich lasse aber einen Platzhalter für Android schon mal da.
Ja, macht das. Wir haben eine Warteliste. Ja? Also deswegen verlinken wir die Warteliste auch noch, ja, für sehr Android. Gut.
Und das Thema Investoren, falls einer sagt, der hat jetzt noch ein paar Groschen irgendwo in der Hosentasche rumliegen, was für Investoren wären für euch interessant jetzt gerade?
Ja, wir sind gerade auf der Suche nach Business Angels, weil wir nicht an größere VCs rantreten wollen, weil wir glauben, wir fahren aktuell besser mit jemandem, der Expertise in der Fintech-Branche hat, der uns in den Bereichen auch Marketing und Produktaufbau weiterhelfen kann. Wir wollen nicht nur einen reinen Geldgeber, sondern wir wollen auch einen Partner auf Augenhöhe, der sich mit seinem Wissen und seiner Erfahrung auch an dem Produkt und an unserer Vision und dem, was wir tun, auch beteiligt und da auch so eine Art, ja, eigentlich auch ein Teammitglied am Ende des Tages dann auch wird.
Also auch da meldet euch gerne, Kontaktdaten von Thorsten sind in den Shownotes oder connectet euch direkt mit Thorsten auf LinkedIn, Thorsten Konrad, Capetize.me.
Ja, auf LinkedIn nur Thorsten Konrad, ja, aber gerne die E-Mail können wir von mir auch gerne noch in die Shownotes mit reinbringen, natürlich.
Okay, Thorsten, vielen Dank.
Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht.
Gibt es noch irgendwas, was du zu Capetize.me sagen willst oder haben wir eigentlich einen guten Rundumschlag gemacht?
Ich glaube, wir haben einen guten Rundumschlag gemacht. Unsere Vision ist es, dass wir Menschen in Zukunft wirklich unabhängig und selbstständig das zum Investieren befähigen wollen. Und wir wollen irgendwie damit aufhören, dass Menschen investieren, obwohl sie wenig Ahnung davon haben und nicht wissen, wie. Und wir wollen auch aufhören damit, dass Menschen andere bekannte Personen fragen müssen oder ihren Bankberater fragen müssen, was jetzt investieren sollen. Weil wir denken, das Thema ist so wichtig, dass es jeder selbstständig und unabhängig vornehmen sollte, und um das Ganze eben dann nachhaltig für das Alter dann zu regeln.
Thorsten, letzte Frage. Wen soll ich als nächsten Gast im Hauptstadt-Podcast begrüßen?
Ich habe da wirklich was Interessantes jetzt mitbekommen, tatsächlich im Zuge der Business Angel Suche. Der Gute heißt Ariel und der setzt sich für ein Projekt ein, den ehemaligen großen Berliner Fußballclub Tennis Borussia Berlin wieder zu alten Zeiten zu führen, also zumindest mal aus der aktuellen Regionalliga rauszuführen. Ich glaube, in der Regionalliga spielen sie. Und ich finde das Projekt mega spannend. Alte Tradition zu unterstützen, weil das ist wirklich ein Verein mit sehr viel Tradition, und auch in Deutschland kennen den tatsächlich immer noch sehr viele, vor allem so Ältere, die stark in Fußball interessiert sind. TB ist ein Begriff. Und ja, vielleicht hat der Bock, Zeit und Lust über das Projekt zu berichten, und ich würde den da mal kontaktieren und connecten, Wolfi, wenn du das machst.
Alles klar, Dankeschön, Thorsten. Also Thorsten, hat mich gefreut, dich hier in den heiligen Hauptstadt-Podcast-Hallen begrüßen zu dürfen, dass du ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast, und ich hoffe, dass es jetzt reichlich Anmeldungen für oder Downloads hagelt und dass die Leute Capitalize Me testen. Also ich glaube, ich bin auch ein bisschen zu spät dran, mich für meine Altersvorsorge, sag ich mal, zu rüsten, ne? Und jetzt, das gerade gehört, Trade Republic, da mal die ersten Schritte zu gehen. Und ich glaube, da sollten vor allem, wenn jüngere Hörer dabei sind, einfach auch viel früher mal diesen Schritt gehen. Und warum nicht einfach mal sich Capitalize Me runterladen, gucken, ne, ob's, wenn ihr eh schon am Tindern seid, vielleicht mal zu gucken, welche Aktien könnten denn interessant sein, und sich einfach mal mit dem Thema zu beschäftigen. Und ich bin mir sicher, wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, hilft euch auch Thorsten gerne weiter.
Immer gerne melden bei allem, was Capitalize betrifft. Und
ja. Gut, also in diesem Sinne, Thorsten, ciao, Kakao, schönen Tag dir.
Mach's gut, Wolfi, danke
bis,
dir auch.
Bis zum nächsten Bier, ciao.
Bis dann. I've been
looking for freedom. Diese Folge wurde produziert von Next Gen Podcast, deiner Full-Service-Podcast-Agentur aus
Berlin, die Hauptstadt der Welt.